Informationen, mit vielen Daten, mit vielen Jahreszahlen, theologiegeschichtlichen Zusammenhängen, also alles möglich. Und nun war dieser Prüfungstag gekommen, wir hatten eine schriftliche Klausur abzulegen. Und wie das so an einer theologischen Hochschule ist, die Dozentin hat noch einen der Studenten vor dieser Prüfung gebeten, dass er ein Gebet sprechen soll vor der Prüfung. Und er war vielleicht nicht so gut vorbereitet auf diese Prüfung. Jedenfalls betete er dann ganz schlicht im treuen Glauben: Herr, schenke, dass wir uns an alles erinnern können, was wir gelernt haben. Und was wir nicht gelernt haben, das kannst du uns auch offenbaren. Nicht so, das war so sein ganz einfältiges Gebet nach dem Motto: Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ich bin mir nicht so sicher, ob Gott solch ein Gebet immer erhört, ob all unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Nein, es gehen nicht alle unsere Wünsche in Erfüllung, das müssen wir ganz realistisch sehen. Aber ich kann uns was anderes versprechen. Gott erhört Gebet und erwartet darauf, dass seine Kinder glaubensvoll, zielgerichtet beten. Und Gott wird es segnen. Und das ist, glaube ich, die Gewissheit, mit der wir gehen können, womit wir rechnen können, dass Gott handelt. Gebet mit Zielen, Gebet mit Erwartung, vielleicht nicht so einfältig, wie mein Kollege das da getan hatte, aber doch vielleicht auf unsere Lebenssituation übertragen. Und ich möchte eine biblische Geschichte aus dem Alten Testament herausgreifen, die solch eine Illustration für das Beten ist, gerade auch für zielgerichtetes Beten. Es geht um den Propheten Elisa. Die beiden Propheten Elia und Elisa waren zwei ganz große Propheten des Alten Testamentes. 9. Jahrhundert vor Christus. Und sie haben Israel immer wieder wachgerüttelt und deutlich gemacht, es gibt nur einen Gott, dem wir vertrauen können, dem wir in unserem Leben und Sterben anvertrauen können, der uns segnet. Und dieser Gott ist auch derjenige, der das Weltgeschehen in seiner Hand hält. Und Gott wird nicht einfach nur uns dem blinden Schicksal überlassen, sondern Gott führt Israel und er führt auch uns und damit können wir rechnen. Und darauf hat der Prophet Elisa großen Wert gelegt und das Volk Gottes zurückgerufen. Und nun passiert Folgendes, dass Elisa, nachdem er 60 Jahre lang als Prophet in Israel gewirkt hatte, die Namen der Könige mit ihren Jahreszahlen werden in der Bibel genannt. Der König Joram, König Jehu, König Joahas und König Joasch. Also Elisa wird schon recht alt gewesen sein, etwa 80 Jahre, dass sich sein Leben zu Ende neigt. Und dann passiert folgende Begebenheit, dass der König Joasch ihn noch einmal besucht, als der Prophet so quasi auf dem Sterbebett liegt, um sich noch mal zu verabschieden. Ich habe uns heute was mitgebracht. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, was das soll mit diesen Pfeilen, Bogenpfeilen. Die kommen in dieser Geschichte jetzt vor. Und ich möchte uns mal den ersten Vers lesen daraus, aus 2. Könige 13. Mal gucken, dass wir das jetzt hinkriegen. Ja, genau, 2. Könige 13, Vers 14. Als aber Elisa an der Krankheit erkrankte, an der er sterben sollte, kam Joasch, der König von Israel, zu ihm hinab und weinte vor ihm und sprach: mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter. Da neigt sich also das Leben des Propheten zu Ende und der König kommt und verabschiedet sich von dem bedeutenden Propheten. Er will ihm noch mal Ehre erweisen. Vielleicht will er auch noch mal einen Rat bekommen von dem großen Mann Gottes. Und dann redet der König den Propheten an mit diesem Satz: mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter. Für uns klingt das ein bisschen fremdlich, aber es soll hier nicht nur eine Höflichkeitsformel sein. Denn ganz viele Jahre vorher, als der Prophet Elisa, der junge Prophet Elisa damals, sich von seinem Vorgänger Elia verabschiedet hatte, als Gott Elia aus diesem Leben herausgerufen hat zu sich in die Herrlichkeit, da sagt Elisa das gleiche Wort zu seinem Vorgänger Elia: mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter. Dahinter steht nämlich dieses Empfinden: wie soll alles werden? da verabschiedet sich der große Prophet, zuerst Elia, aber jetzt auch wieder bei Elisa, und der König sagt es zu ihm jetzt: Wie soll alles werden, wenn der große Mann Gottes sich verabschiedet und nicht mehr da ist? Wer soll Israel zurückrufen auf die Wege Gottes? Wie soll überhaupt alles werden? Das ist ja auch eine Frage, die wir uns manchmal stellen, nicht? Wie soll alles werden, wenn ich älter werde, wenn die Kräfte nachlassen? Wie soll alles werden in dieser Welt nach Corona? Wie soll alles werden angesichts von Klimakrise oder von Krieg? Wie soll alles werden mit Krankheiten? Wie soll alles werden in der Kirche, wo die Austrittszahlen hoch sind und man auch nicht so ganz genau weiß, wie wird sich der christliche Glaube, die Gemeinden in unserer Welt weiterentwickeln? Fragen über Fragen, die wir haben. Und manch einer hat dann seine Sorge, nicht? Wie soll alles werden? Auch der König Joasch an dieser Stelle. Man muss eins wissen: Israel war seinen Nachbarvölkern unterlegen, militärisch unterlegen. Die Aramäer mit der Hauptstadt Damaskus hatten Streitwagen aus Eisen, hatten Rosse gehabt, hatten ihre Kavallerie, hatten ihre Artillerie, hatten militärische Möglichkeiten, waren bestens organisiert, und dem konnten die einfachen israelitischen Bauern nicht viel entgegensetzen. So kam es immer wieder vor, die Nachbarvölker plünderten das Land aus, besetzten es, Israel musste hohe Tributzahlungen leisten und so weiter. Was die Propheten jetzt tun, Elia und sein Nachfolger Elisa, ist, Israel zurückzurufen auf den Glauben an den lebendigen Gott. Leute, setzt eure Hoffnung nicht auf militärische Mittel. Setzt eure Hoffnung nicht auf eure Fähigkeiten und Möglichkeiten, sondern setzt eure Hoffnung auf den lebendigen Gott. Israel wird erleben, dass Gott sich für dieses Volk einsetzt. Darum dieses Wort, nicht? Du Wagen Israels und seine Reiter, also im Sinne von, ja, die Nachbarvölker, die haben ihre militärischen Möglichkeiten, nicht? Die Kavallerie, die Wagen und die Waffen und so weiter. Israel hat aber den lebendigen Gott, den Gott, auf den sie hoffen kann, und das ist die eigentliche Stärke, und darauf will Elisa hinaus. Ich glaube, dass der Zusammenhang uns immer wichtig ist und wichtig sein muss, auch im Zusammenhang mit dem Gebet. Das Gebet lenkt ein Stück weit von unseren eigentlichen Fähigkeiten ab, hin zu den Möglichkeiten Gottes. Dazu hin, dass Gott für uns streiten wird. Schon bei Mose heißt es einmal: Es wird nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, weiß es in der Bibel. Und der Apostel Paulus macht das auch deutlich und sagt: Wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Es geht nicht um Menschen, es geht nicht um menschliche Möglichkeiten, sondern es geht darum, dass wir einen geistigen Kampf haben gegen die Mächte in dieser Welt. Und wir wissen, unser Gott ist stärker. Jesus Christus, der Sieger von Golgatha, der letztlich alle Macht hat. Darauf vertrauen wir. Anders ausgedrückt, im Gottvertrauen, im Gebet, im Hoffen auf Gottes Stärke ist unsere eigentliche Kraft. Und darauf wollen wir uns besinnen. Und darum beten wir. Und darum lädt uns Gott ein, im Vertrauen zu ihm zu kommen, zu beten und darauf zu hoffen, dass er viel tut. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Lektion, die Elisa dem König praktisch so als Abschiedsbotschaft noch so mitgibt. Es geht jetzt um diese Pfeile. Elisa sprach zum König: Nimm Bogen und Pfeile. Und als er den Bogen und die Pfeile nahm, sprach er zum König von Israel: Spanne mit deiner Hand den Bogen. Und er spannte ihn mit seiner Hand. Und Elisa legte seine Hand auf des Königs Hand und sprach: Tu das Fenster auf nach Osten. Und er tat's auf. Und Elisa sprach: Schieß. Und er schoss. Elisa aber rief: Ein Pfeil des Siegs vom Herrn, ein Pfeil des Siegs gegen Aram. Du wirst die Aramäer schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Also eine Symbolhandlung haben wir häufig bei den Propheten. Der König soll jetzt Pfeile nehmen, seinen Bogen nehmen und das Fenster öffnen und einen Pfeil hinausschießen durchs Fenster in östliche Richtung. Die Botschaft war klar: Im Osten waren die Aramäer, die jetzt eben Krieg führten gegen Israel. Und man kann sich das gut vorstellen, der nun schwach gewordene, alt gewordene, fast schon sterbende Prophet ermutigt den König, schießt, nimm den Bogen, schießt einen Pfeil in die Richtung. Und der König tut das dann, schießt den Bogen hinaus aus dem Fenster und der Prophet ist begeistert und sagt, ein Sieg von Gott, ein Sieg von Gott, dafür steht das Schießen mit diesem Pfeil. Und ich glaube, das ist die Botschaft, Gott ist mit uns. Sein Sieg ist auf unserer Seite. Als Christen, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, deinem Herrn und Erlöser, dann kannst du wissen, Jesus ist bei dir, er geht mit dir. In neutestamentlicher Sicht ist klar, Jesus begleitet uns. Jesus geht mit uns in den Herausforderungen des Lebens. Und hier wird es ja auch deutlich in dieser Geschichte, der alte Prophet nimmt nun seine Hand und legt seine Hand auf die Hand des Königs, während er die Sehne des Bogens spannt und den Pfeil dann abschießt. Und das ist die Hand von Jesus, die mit dir geht. Was auch immer kommen wird, wenn du morgen wieder zur Arbeit gehst, Jesus ist bei dir. Wenn du zu einem Arzttermin gehst, du darfst wissen, Jesus stärkt dich und begleitet dich. Wenn du eine Prüfung hast, Jesus ist da. Und insbesondere, wenn wir uns für die Sache von Jesus Christus einsetzen, dann wird er uns segnen und wird uns begleiten. Die Hand Gottes ist mit dir. Soweit, tolle Geschichte. Das passiert hier. Ein Sieg von Gott wird dem König verheißen. Es passiert dann auch. Aber irgendwie hat Elisa den Eindruck, der König hat das noch nicht wirklich verstanden. Irgendwie ist diese Botschaft beim König nicht angekommen. Und es heißt dann weiter, ja, Vers 18, und Elisa sprach, nimm die Pfeile. Und als er sie nahm, sprach er zum König von Israel, schlag auf die Erde, und er schlug dreimal und hielt inne. Nimmt also ein paar Pfeile, nehmen wir ein paar Pfeile, und jetzt soll er nicht schießen, sondern soll einfach mit den Pfeilen auf den Boden schlagen. Macht der König auch, aber der König macht einfach nur so bum bum. Ich mache das jetzt nicht, ich werde jetzt hier nicht schießen mit den Pfeilen und werde auch nicht hier, wer weiß, hier rumschlagen und so. Aber einfach nur so zaghaft, unentschlossen, Mangel an Mut, einfach so mit den Pfeilen ein bisschen auf den Boden klopfen, bum bum, und das war's dann. Und dann wird der Prophet zornig, heißt es hier. Da wurde der Mann Gottes zornig auf ihn und sprach, hättest du 5 oder 6 Mal geschlagen, so hättest du die Aramäer geschlagen, bis sie aufgerieben wären, nun aber wirst du sie nur 3-mal schlagen. Also der Prophet tadelt den König dafür, weil er so zaghaft ist, weil er so unentschlossen ist, weil er letztlich keinen Glauben hat, weil er letztlich kleingläubig ist. Und ich glaube, hier wird deutlich an dieser Stelle, Gott bindet seinen Segen eben auch an unser Gebet, an unseren Gehorsam und an unser Vertrauen. Gott macht seinen Segen ein Stück weit abhängig davon, wie wir beten, wie wir glauben, wie wir vertrauen. Nicht in der Art und Weise, dass wir jetzt aufrechnen könnten, so als könnten wir einen Deal mit Gott schließen. Nicht? So, ich habe jetzt das so und so viele Gebete gesprochen, lieber Gott, dann musst du mich auch in der Art und Weise segnen oder so. Und doch, Gott nimmt uns hinein, er will uns hineinnehmen in sein Handeln, in sein Segenshandeln mit uns und mit dieser Welt. Und darum ist unser Gebet wichtig, weil Gott uns selbst hineinnimmt in sein Handeln. Das Thema lautet Gebet mit glaubensvollen Zielen. Eine Aufforderung zu anhaltendem Gebet, dranbleiben. Nicht nur zaghaft, einmal ein Gebet und das war's dann oder so, sondern festhalten am Gebet immer wieder und damit rechnen, ja, Gott wird zu seiner Zeit in seiner Art und Weise handeln und wird seinen Segen schenken. Und auch das Neue Testament ist voll von dieser Aufforderung, bleib dran, steh da drunter, kämpfe fürs Gebet und setze dich ein, dass Gott handelt. Der Apostel Paulus ruft seine Gemeinden immer wieder auf, dass wir beten sollen. In Kolosser 4 sagt er, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Bleib dran, lass dich nicht entmutigen. Gott steht zu seinen Verheißungen für das Gebet und er wird handeln. Manchmal müssen wir uns selbst überwinden, die eigene Trägheit überwinden, vielleicht auch den eigenen Frust, vielleicht auch mal die enttäuschenden Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und trotzdem, gerade deswegen, bleib dran und rechne damit, dass Gott handelt. Ich möchte uns ein Zitat bringen von einem großen Glaubensmann. Einer der begnadetsten Prediger in China war Watchman Nee. Watchman Nee hat durch sein Wirken etwa 700 Hausgemeinden in China gegründet. Muss man sich mal vorstellen, 700 Gemeinden sind durch seine Verkündigung als Evangelist entstanden. Ungeheuerlich. Und seine Bücher haben weltweit Auflage bekommen, werden auch bis heute noch gelesen, haben großen Einfluss. Und Watchman Nee hat aber zugleich auch gespürt, dass in der Zeit der maoistischen Verfolgung auch sein Leben bedroht war. Am Ende seines Lebens, 20 Jahre lang saß er in einem Arbeitslager wegen seines christlichen Glaubens in der maoistischen Zeit. Das hat ihn aber nicht gebrochen, sondern hat weiter verkündigt, hat weiter geschrieben und andere Menschen ermutigt, festzuhalten am Gebet und festzuhalten am Glauben. Und ich möchte ein Zitat von ihm bringen an dieser Stelle. Es ist auch schon eingeblendet und ihr seht ja den Text hier. Ich werde immer mal die einzelnen Sätze kommentieren. Watchman Nee schreibt, es besteht immer die ernste Gefahr, dass wir für Gottes Gnade eine Grenzlinie ziehen. Diese Gefahr besteht nicht nämlich etwa, dass wir denken, mehr geht nicht. Es wird nicht mehr passieren. Die Zeit der Gnade ist vorbei. Wir haben schon so oft versucht und beten bringt eh nichts. Wir ziehen eine Grenzlinie in unserem Denken, in unseren Köpfen. Watchman Nee sagt weiter, der Segen, den Gott gibt, soll den Weg zu noch größerem Segen bahnen und nicht zu einer Schranke werden, die ihn versperrt. So wie König Joasch, nicht? Der nimmt ein paar Pfeile, macht auf den Boden, bum, bum, und dann ist es erledigt. Aber zaghaft, ohne Glaubens. Er erwartet eigentlich nichts mehr. Er rechnet nicht wirklich damit, dass Gott handelt und dass er den Sieg schenkt. Nein, wir wollen damit rechnen, dass Gott Gebete erhört und dass er uns auch dafür belohnen wird, wenn wir treu beten. Watchman Nee sagt, wir müssen zwar nach einem Plan arbeiten, aber lasst uns unter allen Umständen alle hemmenden Fesseln der Vergangenheit abschütteln und in einem Zustand ständiger Erwartung leben. Ja, wir wollen uns einsetzen. Wir wollen auch nach zeitgemäßen Methoden fragen. Das ist alles wichtig. Aber bei all dem dürfen wir den glaubensvollen Blick für die Zukunft nicht versperren, sondern müssen damit rechnen, dass Gott noch mehr tun wird, als er bislang getan hat. Vor uns liegt ein Werk, das unendlich großartiger ist als das, was hinter uns liegt. Gott hat im Sinn, uns Segnungen zuteil werden zu lassen, die über alles Vorherige hinausgehen. Und ich glaube, es ist ein mutmachendes Wort, ein wichtiges Wort. Wir haben so eine Corona-Krise hinter uns und viele Gemeinden leiden auch unter den Nachwirkungen dieser schweren Zeit. Lasst uns damit rechnen, dass Gott was Neues tut. In unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land, auf dieser Welt. Gott wird mehr Segen schenken als das bisherige. Wir wollen uns nicht ausruhen auf dem, was gewesen ist, sondern nach vorne schauen und nach den Möglichkeiten Gottes. Und damit schauen wir auch nicht auf unsere begrenzten Kraft, unsere begrenzten Möglichkeiten, sondern der Apostel Paulus wurde immer wieder von Jesus Christus selber ermutigt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Auch wo ich weiß, ich bin schwach, ich bin begrenzt, ich habe nur begrenzte Ressourcen. Gottes Kraft ist viel stärker und will uns gebrauchen. Wofür können wir beten? Wir können viele Dinge nennen, ich möchte drei Dinge herausgreifen. Das eine, wir beten für Frieden in dieser Welt. Die Geschichte von Elisa sagt uns, dass Gott das Heft des Handelns in der Hand hat. Er ist und bleibt der Herr der Geschichte. Und letztlich wird die Weltgeschichte nicht von Putin in Moskau entschieden und auch nicht von der Eloquenz eines ukrainischen Präsidenten und auch nicht von westlichen Hightech-Waffen. Letztlich ist es Gott, der diese Welt regiert und ihm können wir vertrauen. Suche der Stadt Bestes, wurde Israel gesagt in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft und das wollen wir auch tun. Für unsere Welt beten, dass Gott Frieden schenkt. In Schwelm haben wir seit 9 Monaten jeden Samstag ein Friedensgebet. Auf dem Marktplatz treffen sich Christen unterschiedlicher Kirchen und ich war zuerst skeptisch, wie lange werden wir das durchhalten, für Frieden beten. Gut, dass wir 9 Monate schon durchgehalten haben, in einer Gruppe von ca. 30 Leuten regelmäßig wöchentlich auf dem Marktplatz zu beten. Und wir wollen festhalten, bis Frieden ist. Wir beten für Mitarbeiter, wir beten für Mitarbeiter im Reich Gottes. Jesus hat gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt und dieser Auftrag ist noch nicht erfüllt. Wir brauchen immer wieder mutige Frauen und Männer, die sich für die Sache Gottes einsetzen. Und ich vermute mal, dass es auch in eurer Gemeinde so ist, dass es viele Aufgaben gibt, für die dringend Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gesucht werden. Das ist bei uns in Schwelm so. Und es ist egal, ob man eine große oder kleine Gemeinde ist, dieser Auftrag gilt weiter. Wir brauchen Leute, die sich für die Sache Gottes einsetzen und dafür sollen wir in erster Linie beten. Beten, dass Gott Menschen willig macht und sie dazukommen. Und ein drittes, wir beten dafür, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus finden. Jesus hat diesen Auftrag gegeben, der auch noch nicht vollendet und erfüllt ist. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, sagt Jesus. Und dieser Auftrag gilt weiter, dass wir unseren Nachbarn, unseren Bekannten das Evangelium sagen. Und bevor wir reden, wollen wir beten. Wen hast du auf deiner Gebetsliste? Wer ist der Mensch, wer sind die Menschen, für die du regelmäßig betest, dass sie der Liebe Gottes begegnen, dass sie Christus als ihren Herrn und Erlöser entdecken, dass sie zur Gemeinde kommen. Lasst uns für die Menschen beten und nicht locker lassen, dranbleiben. Das ist eine wichtige Sache. Jeder Pfeil steht für ein Gebet. Ich habe heute nicht nur einen Pfeil mitgebracht, sondern gleich 12 Pfeile. Was ist dein Pfeil? Wofür möchtest du beten? Ein Mensch aus deiner Umgebung, eine Sache, für die du betest, vielleicht die Gesundheit oder Frieden in dieser Welt, so viele Dinge, wo wir festhalten wollen. Wir glauben an einen großen Gott und Elisa ermutigt uns, an diesem großen Gott festzuhalten, der darauf wartet, dass seine Leute beständig, treu und glaubensvoll beten und zu diesem Gott kommen. Darin segne euch der allmächtige Gott. Amen.